Im Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen sind wir heute verbunden mit Bernard Schmid in Paris. Bernard, guten Tag.
Hallo, moin, moin.
Moin. Wir wollen, und das wird niemand überraschen, über die Parlamentswahl in Frankreich, die zweite Runde vom letzten Sonntag sprechen, auch schon wieder ein paar Tage her. Wir hatten ja vor einiger Zeit zu den Präsidentschaftswahlen gesprochen und da schon mal die Frage in den Raum gestellt, wer ist eigentlich dieser Mélenchon? Vielleicht fangen wir an mit den genauen Zahlen. Im Parlament, ich glaube 577 Sitze oder so.
Ja, genau.
Ja. Hat dieses Linksbündnis 131, glaube ich, erhalten?
Die Zahl ist ein bisschen unterbewertet, weil das Innenministerium, um sie etwas geringer erscheinen zu lassen, die Mandate aus dem Übersee, aus den sogenannten Überseegebieten nicht dazu rechnen. Also ich setze Übersee in Anführungszeichen deswegen, weil von ihrer eigenen Seite her betrachtet sind die ja nicht, liegen die nicht über dem Meer, sondern auf ihrer eigenen Seite des Meeres. Also Gebiete wie La Réunion, wo sehr stark für das Linksbündnis gestimmt wurde, oder die französischen Antillen, die sind da rausgerechnet. Le Monde, die Pariser Abendzeitung, spricht von 142 Sitzen, also 10 mehr. Es gibt ungefähr 20 strittige Sitze, die von Linkskräften eingenommen werden, wo das Innenministerium sagt, wir rechnen die getrennt. Also lassen wir es zwischen 130 und 150 sagen, das ist auf jeden Fall keine Mehrheit.
Ja. Nimm mal nochmal die anderen Zahlen dazu, was mir zum Beispiel nicht klar ist, das Macron-Lager, funktionieren die eigentlich als, funktionieren die als Partei eigentlich auch inzwischen?
Das ist ein Parteienbündnis. Die wichtigste Partei drin hieß früher LREM für La République en Marche, heißt jetzt, also die Republik in Bewegung, heißt jetzt Renaissance, seit 2-3 Monaten. Und ist diese Hauptpartei ist in einem Bündnis mit kleineren Parteien und dieses Bündnis heißt Ensemble, also gemeinsam oder zusammen.
Aha.
Und dieses Bündnis hat, also was ähnlich strukturiert ist als Parteienallianz wie das Linksbündnis selbst, dieses Regierungsbündnis hat 245 Sitze, ist damit die mit Abstand stärkste Kraft, aber hat auch keine eigene absolute Mehrheit.
Ja. Und dann gibt es ja auch noch von den alten konservativen Parteien Reste. Kannst du die auch nochmal aufdröseln?
Die Hauptpartei der Konservativen heißt Les Républicains. Auch da gibt es kleinere Rechtsparteien, die unter divers droite, also diverse Rechte, gezählt werden. Also in Deutschland gibt es die Rubrik sonstige Parteien. In Frankreich wird nicht immer aufgeschlüsselt in sonstige Links und sonstige Rechts. Divers droite und divers gauche. Also wenn wir jetzt von den sonstigen Rechts absehen, die Hauptpartei der Konservativen hat rund 60 Sitze, ich glaube 61, heißt Les Républicains, wäre ungefähr mit CDU, CSU und Deutschland vergleichbar, nur ungleich schwächer inzwischen, weil auf mehr oder minder aufgerieben oder im Risiko aufgerieben zu werden, zwischen der Macron-Lager einerseits und der extremen Rechten andererseits.
Diese
extreme Rechte haben wir jetzt noch gar nicht.
Nee, da kommen wir noch.
Vor den Konservativen,
ja. Ja, da kommen wir noch hin. Aber ich wollte nochmal dieses Lager jetzt mir etwas genauer anschauen von den Zahlen her. Früher war das immer so, wenn ich mich richtig erinnere, gab es einerseits die gaullistische Partei oder Bewegung und dann die Republikaner. Republikaner sind dort nochmal ganz anders einzuordnen als...
Nein, das ist dasselbe. Es gab früher das bis 2002 das Rassemblement, das oder den Rassemblement pour la République, also die Sammlung für die Republik, die weitgehend identisch ist mit dem, was man heute die Republikaner nennt.
Aha.
Und das ist die neogaullistische oder postgaullistische Gaullismus-Erben-Partei. Daneben gab es in den 1980er Jahren und noch in den 90ern die UDF, die Union pour la Démocratie Française. Das waren Wirtschaftsliberale. Das wäre wie wenn die FDP neben der, wenn sie denn gaullistisch wäre, neben einer gaullistischen CDU-CSU liegen würde.
Ja.
Das ist aber alles überwunden, weil die fusionierten mal, wobei von der Fusion von der großen Erdmasse der Fusion nicht mehr viel übrig ist. Mhm. Aber die fusionierten, also RTR und ÖDF, fusionierten im Jahr 2002. Und das ergab damals die ÖMP, die Union für eine Präsidentenmehrheit. Die wurde dann umbenannt, das Kürzel wurde beide hatten, aber die Union für die Präsidentenmehrheit.
Und das?
Union pour une majorité présidentielle wurde zur Union pour un mouvement populaire, also Union für eine Volksbewegung.
Das war die.
Und die ÖMP wurde, das war die Partei von Nicolas Sarkozy.
Ja, das war meine
die
Frage.
Die hat sich umbenannt nach der letzten Wahlniederlage in Les Républicains. Das ist derselbe Verein.
Das
ist schon das Ergebnis der Fusion dieser verschiedenen bürgerlichen Parteien.
Ja, das ist interessant.
Aber die franzten aus in beide Richtungen. Ein Teil lief zur extremen Rechten über und ein Teil lief bereits zu Macron über. Und wir haben noch den Rumpf in der Mitte.
Und jetzt nochmal ganz zurück, damit wir das historisch noch ein bisschen kriegen. Mhm. Giscard d'Estaing, der große Freund von Helmut Schmidt, war Gaullist? Oder?
Nein, Giscard d'Estaing war der Begründer der ÖDF. Das war also ein nicht-gaullistischer Bürgerlicher. Er stand ein bisschen weiter in der Mitte als Staatspräsident. Er war Staatspräsident von 1974 bis 1981. Das war ja auch ungefähr die Amtszeit Helmut Schmidt als westdeutscher Kanzler. Mhm. Helmut Schmidt war von 1974 bis 1982 Bundeskanzler. Mhm. Bis zum Koalitionswechsel der FDP, ich glaube im Dezember oder Oktober 82. Giscard d'Estaing als Präsident war ein Modernisierer, der die Ehescheidung erleichterte, die Abtreibung legalisierte, Homosexualität entkriminalisierte. Natürlich in den weiteren Folgen von 1968, als die Gesellschaft das mehrheitlich verlangte, diesen Modernisierungsschub. Hm. Davor, in den 50er, frühen 60ern, war er ein rechter Opponent im bürgerlichen Lager zu den Gaullisten, weil er zu denen gehörte, die eher de Gaulle Verrat am Kolonialismus in Algerien vorwarfen. Das heißt, er opponierte mal von rechts und mal stärker aus der Mitte gegen den Gaullismus, aber er war ein nicht bürgerlicher Gaullist. Seine Erben gingen also in ein nicht gaullistischer Bürgerlicher. Seine Erben gingen 2002 in die ÖMP mit auf. Also es gab später kleinere Abspaltungen von der ÖMP, wie die Partei Agir. Das heißt, es gibt Teile der ÖMP, die sich später ablösten, abspalteten, und die wurden aber dann durch das Macron-Lager aufgesogen. Mhm. Also sagen wir mal, die Erben Giscard d'Estaing haben wir zum Teil bei Les Républicains und zum Teil haben wir sie im Macron-Lager drin. Mhm. Ich würde sagen, inzwischen eher zum größeren Teil im Macron-Lager.
Okay, und bevor wir dann zu den Faschisten kommen, da wir das jetzt sehr genau aufgebröselt haben, interessiert mich natürlich dann auch nochmal die Entwicklung der sozialistischen Partei, der sozialdemokratischen Partei. Wenn ich von den Zahlen her, von den Jahreszahlen, die du genannt hast, kam da schon François Mitterrand nach Giscard d'Estaing?
Ja, genau. Das war sein unmittelbarer Nachfolger.
Ja, das ist
insofern. Er war Präsident von Mai 1981 bis Mai 1995.
Ja.
Er überlebte sein letztes Mandat auch nur um 6 Monate dann oder um 8 Monate.
Okay. Das ist insofern auch interessant, weil du ja gerade eine Reihe von Reformprojekten, die unter Giscard d'Estaing begonnen worden waren, benannt hast, an die Mitterrand dann nahtlos anknüpfen konnte. Ja. Später dann, noch gar nicht so lange her, vielleicht 10 Jahre oder 6, 7, 8, gab es dann zum ersten Mal eine Bürgermeisterin in Paris, die das wiederum auf kommunaler Ebene fortgesetzt hat, die mit fast revolutionären, kann man sagen, Emanzipationsprojekten begonnen hatte.
Revolutionär ist sicherlich etwas übertrieben.
Fast.
Anne Hidalgo, die auch erfolglose sozialdemokratische Präsidentschaftskandidatin in diesem Jahr war, die als Präsidentschaftsbewerberin aber nur 1,74% erhielt. Sie ist aber nicht die erste sozialdemokratische Bürgermeisterin. In Hamburg wird man, glaube ich, dann regierende Bürgermeisterin von Paris. Der erste sozialdemokratische Bürgermeister war Bertrand Delanoë ab März 2001. Seine Nachfolgerin ist Anne Hidalgo. Also sie ist schon die zweite sozialdemokratische Stadtchefin in Paris. Mhm. Also Paris wird seit 2001 sozialdemokratisch, beziehungsweise in der Koalition aus Sozialdemokratie, Grünen und KP regiert.
Ja. Von der Präsidentschaftszeit Mitterrand, die ja oft beschrieben worden ist als die rote Gefahr im Westen, hier von Deutschland aus konservativer Feder oder reaktionärer
aus Feder. Aus französischer konservativer Feder auch, ja.
zu dem heutigen Zustand, du hast es ja gerade genannt, 1,5% bei den Präsidentschaftswahlen, ist ja ein ähnlicher Zerfallsprozess zu beobachten, wie wir ihn gerade für die Konservativen beschrieben hatten.
Ja,
Kannst du den ein bisschen skizzieren?
Auch da gibt es einen Zerreibungsprozess. Die frühere Regierungssozialdemokratie ist in der Krise seit der absolut jämmerlich enden, also inhaltlich mit der Bilanz absolut jämmerlich endenden Präsidentschaft François Hollande. War ja der zweite sozialdemokratische Staatspräsident der Fünften Republik nach François Mitterrand. François Hollande war von Mai 2012 bis Mai 2017 Staatspräsident. Und die Sozialdemokratie war danach oder am Schluss dieser Phase so schlecht aufgestellt, dass Hollande sich nicht traute zu kandidieren. Es war der Erste, der auf eine Kandidatur für die eigene Nachfolge völlig verzichtete. Er ist aber immer noch in der politischen Landschaft präsent. An seiner Stadt trat dann jemand eher vom, sagen wir mal, grünen nahen Flügel der Sozialdemokratie an, der nur noch 6,3%, da hieß es, war Benoît Hamon. Seit dieser Schlussphase der Präsidentschaft Hollande kann man sagen, dass von links her kommend die, wenn man so will, neue Sozialdemokratie oder die linkspopulistische ökologische, linksnationalistische, linkssozialdemokratische Wahlplattform von Jean-Luc Mélenchon einen Großteil des früheren sozialdemokratischen Wählerpotenzials aufgerollt und aufgesogen hat. Das ist sozusagen die Rolle von links, die über die Sozialdemokratie drüber walzte. Und von rechts her hat ebenfalls das Macron-Lager den anderen Teil des früheren sozialdemokratischen Lagers aufgesogen. Mhm. Und auch da bleibt nur noch der Rumpf in der Mitte übrig.
Ja. Und damit kommen wir dann jetzt zu dem faschistischen, man muss schon sagen, erdrutschartigen Mandatsentzugewinn aus der früheren Basis der Sozialdemokratie. Sind offenbar gerade die proletarischen, oder nicht die, aber ein signifikanter Anteil proletarischen Wähler und Wählerinnen eben zu den Faschisten übergegangen.
Ja, aber das ist nicht neu. Dieser Prozess fing in den frühen 1990er Jahren an. Dieser Prozess fing sowohl für die frühere sozialdemokratische als auch für die frühere KP-Wählerschaft in den 90er Jahren an und korrespondiert mit der Übernahme einer sehr starken Sozialdemagogie im Programm, im Diskurs der neofaschistischen Rechten oder extremen Rechten in Frankreich. Das hing damit zu tun, dass die französischen Rechtsextremen mit dem Fall der Mauer in Berlin und dann mit dem Untergang der UdSSR einen Epochenbruch markierten und sagten, hier tut sich eine strategische Lücke auf. Es wird mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Sturz der UdSSR keinen Marxismus geben, dann wird es auch keine radikale Arbeitsbewegung ergeben, keine CGT in der bis dahin gekannten Form und so weiter. Und deswegen werden wir, also die extreme Rechte, die soziale Frage aufwerfen. Und mit dieser strategischen Wendung, die extreme Rechte hatte in sozialen und ökonomischen Fragen in den 80er Jahren eher den Wirtschaftsliberalismus propagiert, sie war eher dem Wirtschaftsliberalismus verschrieben. Und diesen Wirtschaftsliberalismus kippte sie in ihrem Diskurs ab 1990, 92, ab dieser Phase über Bord und übernahm einen sehr stark sozialdemagogischen Diskurs. Der richtete sich sowohl an das, was man für die Erbmasse der französischen KP hielt, die gibt es noch, ist aber nur noch ein Schatten ihrer selbst, steht im Übrigen inzwischen sogar eher auf dem rechten Flügel des linken Lagers insgesamt. also der KP-Chef, hat etwa gestern Macron eine Einheitsregierung, an der man sich beteiligen könnte, wenn natürlich ein paar soziale Forderungen erfüllt werden, angeboten. Jedenfalls, die KP gerät in die Krise, weil das, was bis dahin ihr geopolitischer Fixpunkt war und ihr gesellschaftliches Modell, also der real existierende Sozialismus, als das abhanden kam, und das war eine Referenz, der französische KP glaubte, der real existierende Sozialismus sei ein überlegenes Gesellschaftssystem, das sich längerfristig durchsetzen werde und damit zum Durchsetzen des Fortschritts weltweit beitragen werde. Also es war keine Sekte, die waren nicht dumm, die glaubten nicht, dass jenseits der innerdeutschen Mauer nicht in Honig flossen. Aber die sagten sich, okay, es gibt Probleme im Osten, aber es hat mit der historischen Unterentwicklung der Länder in Osteuropas zu tun und es hat mit dem Rüstungswettlauf zu tun, der den sowjetischen Block zwingt, zu viele Mittel abzuziehen in den Rüstungssektor, um gewappnet zu sein gegen Angriffe. Aber diese Probleme werden überwunden und der Sozialismus wird den Kapitalismus überholen und sich als überlegen erweisen. Das war die historische Prognose, auf die KP ihre historische Strategie baute. 1989 war das gegessen, war das weg vom Fenster als Strategie, ja. Die Option war weg vom Fenster, ja. Und daraufhin geriet die KP in die Krise.
Ja.
Taumelte desorientiert vor sich hin. Die Krise hat sie gelöst, indem sie zur linkssozialdemokratischen Partei wurde. Zur sozialdemokratischen Reformpartei, die Sozialdemokratie noch ein bisschen ernst meint, während ja die nominelle Sozialdemokratie gar nicht mehr die Sozialdemokratie ernst nimmt, sondern im Prinzip wirtschaftsliberale Politik, vor allem unter François Hollande betrieb.
Ja.
Dieses Diskursangebot der extremen Rechten richtete sich sowohl an deren Erdmasse als auch an die der Sozialdemokratie, weil vor allem in der zweiten Amtszeit François Mitterrand, also die Amtszeit 1988 bis 1995, damals betrug die Präsidentschaft Amtszeit noch 7 Jahre in Frankreich, inzwischen 5, aber damals noch 7 Jahre. Also in der zweiten Amtszeit Mitterrand war die sozialdemokratische Wählerschaft durch eine damals besonders ausgeprägte wirtschaftsliberale Politik und dazu noch eine besonders ausgeprägte Korruption der Partei besonders enttäuscht und auch an sie richtete sich das Angebot. Also das Überlaufen früherer Linkswähler und Wählerinnen, das datiert im Kern aus dieser Periode. Und seitdem hat sich das nur verfestigt. Also der rechtsextreme Einfluss hat sich in zuvor entweder sozialdemokratisch oder parteikommunistisch dominierten Regionen festgefressen. Das gilt etwa für die früheren Bergbauregionen Lothringens, wo natürlich kein Kohlebergbau mehr stattfindet. Das gilt noch mehr für den Nord-Pas-de-Calais, also die Zone Nordostfrankreich, wo schon 2017 mehrere Abgeordnete des damaligen Front National ins Parlament gewählt wurden, wo sich das bestätigt hat. Marine Le Pen als frühere Parteichefin, sie hat den Parteivorsitz abgegeben in diesem Jahr, Marine Le Pen als frühere Parteichefin etwa wurde in ihrem Wahlkreis in der früheren Bergbauregion nahe der belgischen Grenze, also in Nordostfrankreich, was früher sozialdemokratisches Kernland war, mit 61% wiedergewählt in diesem Jahr.
Schon im ersten Wahlgang, glaube ich, ne?
Nein, also sie hatte schon eine Mehrheit im ersten Wahlgang, nicht so satt, ich glaube 57%, aber sie musste in den zweiten Wahlgang, weil die Wahlbeteiligung so gering war. Das hat mit dem Wahlrecht zu tun.
Ja.
Wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin eine absolute Mehrheit erhält, dann muss eine zweite Bedingung erfüllt sein, damit die Stichwahl ausfällt, nämlich diese absolute Mehrheit muss mindestens 25% der Stimmberechtigten entsprechen.
Ja.
Weil aber die Stimmenthaltung so hoch war, erhielt sie zwar eine absolute Mehrheit, aber weniger als 25% der Wahlberechtigten und musste sich der Stichwahl stellen, in der sie aber nochmal ihren Anteil nochmal ausbauen konnte. Ja.
Gab es dort auch Kandidatin der Mélenchon-Bewegung?
Ja, wobei es war ja ein Bündnis, das Mélenchon aufgestellt hat. Das heißt, die NUPES, das Linksbündnis, war in Hénin-Beaumont, das ist die Stadt, wo Marine Le Pen kandidiert und auch wiedergewählt wurde. Dieses Linksbündnis war in dieser Stadt in Hénin-Beaumont durch Marine Tondelier vertreten, die zufällig denselben Vornamen trägt wie Marine Le Pen. Das ist eine Grüne. Das ist die Frau, die stringenteste Oppositionsarbeit für die Jahre hinweg gemacht hat, also die am bekanntesten ist. Also es gibt vor allem zwei Leute, die in dem Stadtrat wirklich Oppositionsarbeit machten gegen das rechtsextreme regierte Rathaus. Also die extreme Rechte stellt ja nicht nur die Abgeordnete mit Marine Le Pen dort, sondern stellt auch das Rathaus, die Rathausregierung seit März 2014, Und es gibt vor allem zwei Leute, einen KP-Mann und diese grüne Frau, die dort die Oppositionsarbeit macht. Hm. Und Tondelier, die hat durchaus mutig Wahlkampf gemacht, aber hat dann eben sich im zweiten Wahlgang mit 37% begnügen müssen. Hm. Das Macron-Lager hat übrigens den Wahlaufruf zu ihrem Gunsten verweigert.
Die haben sich verweigert, dort überhaupt zu kandidieren?
Ja. Das Macron-Lager scheiterte im ersten Wahlgang und hat sich dann geweigert, im zweiten Wahlgang aufzurufen. Ah. Das Macron-Lager hatte ja angekündigt, dass sie dort, wo es eine Stichwahl zwischen Neofaschisten einerseits und Linken andererseits gibt, dass sie sich von Fall zu Fall entscheiden.
Ja.
Das Macron-Lager hat gesagt, also wenn das zwei Extreme sind, wenn es in bürgerlichem Sprech, in Anführungszeichen linksradikal gegen rechtsradikal ist, dann nehmen wir nicht Stellung. Aber wenn es republiktreue Kandidaten und Kandidatinnen für die Linke sind, dann unterstützen wir die. Das Macron-Lager hat zum Beispiel ausdrücklich gesagt, den KP-Chef Fabien Roussel, den unterstützen wir. Das klingt erstmal komisch. In Deutschland, der KP-Chef gilt als republiktragender als andere Linke. Mhm. Aber das war der Dank dafür. Also erstmal hat er keinen wirklich linken Wahlkampf gemacht, sondern einen Wahlkampf für die französische Gastronomie gegen Fastfood. Nicht gegen Gastronomie, aber als Wahlkampfthema war es eher ein chauvinistisches Wahlkampfthema. Mhm. Aber Fabien Roussel war am 19. Mai 2021 bei der Unterstützung, als Unterstützer bei der Demonstration der Polizei Angehörigen vor der Nationalversammlung, bei der auch der amtierende Innenminister war. Und die während Mélenchon die radikale Linke die Teilnahme verweigerten. Der linke Flügel der Grünen war auch dagegen. Der staatstragende Flügel der Grünen, Deutschland würde man sagen, der Realo-Flügel war dafür. Aber die Fabien Roussel war von Anfang an dafür, diese Law-and-Order-Demonstration zu unterstützen. Ja. Vorausging Anfang Mai 21 der Mord an einem Polizisten in Avignon durch einen Drogenhändler. Und dann hat die Polizei gesagt, wir rufen auf zu einer Unterstützung, aber jetzt nicht nur für besseren Schutz und bessere Arbeitsbedingungen, darüber könnte man ja gut diskutieren. Also auch Polizisten und Polizistinnen verdienen natürlich, dass ihr Leben geschützt wird. Aber das war schon eine politische Demo, wo etwa gegen die Justiz demonstriert wurde, um zu sagen, es geht nicht an, dass die Polizei, wenn Polizisten angegriffen werden, nicht garantiert bekommt, dass harte Urteile gefällt werden. Also es ging schon darum, dass die Polizei eine Kontrolle über das, was die Justiz tut und was sie angeblich schlecht tut, erhält. Also es war schon politisch heikel und politisch kritikwürdig. Und der KP-Chef war aber dort. Und als Dank sagte das Regierungslager, das ist ein Republiktreuer, den unterstützen wir. Mhm. Aber die Grüne, die kandidierte in Enabomor gegen Marine Le Pen, die kam nicht in den Genuss einer solchen Unterstützung. Mhm. Also landesweit hat die Parteiführung der Macron hat gesagt, ja, die könnte man unterstützen. Aber lokal hat die Kandidatin gesagt, nein, nein, das ist nichts extrem gegen Rechte. Mhm.
Diese Niederlage dort in der Stadt der Chefin oder Spitzenkandidatin der Faschisten. Mhm. Diese Niederlage der eloquentesten und deutlichsten Gegnerin deutet ja oder lässt sich ja auch deuten als Niederlage des Antifaschismus. Ist das richtig?
Ja, also zumindest das Antifaschismus, der sich als Wahlverhalten niederschlägt. Ja. Es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Antifaschismus. Es gibt auch linksradikale Strömungen, die behaupten, Antifaschismus beinhaltet notwendig Antiparlamentarismus, aber also ich glaube, das ist nicht konsensfähig, weil es gibt eben legitimerweise unterschiedliche Zugänge zu Antifaschismus. Mhm. Aber natürlich ist es eine Niederlage von Antifaschismus und eine Begleiterscheinung der Banalisierung der extremen Rechten, die ja völlig sich als in Anführungszeichen normaler Faktor festgesetzt hat in der politischen Landschaft. Mhm. Hinzu kommt ja unter anderem auch, dass es nicht alle, aber mehrere Vertreter des Macron-Lagers gibt, die seit Sonntagabend ziemlich deutlich andeuten, dass sie die extreme Rechte in die künftige Mehrheitsfindung und Mehrheitsbildung im Parlament einbeziehen möchten. Oder also entweder möchten sie die einbeziehen in die Mehrheitsbildung oder sie vorführen, wenn sie sich dann verweigern. Aber zum Beispiel der amtierende Justizminister Éric Dupond-Moretti forderte in der Wahlnacht auffällig und mehrfach in Fernsehstudios die dort anwesenden wechselnden FN-Vertreter, RN-Vertreter dazu auf, dass sie zumindest das Budget und die Gesetzestexte für den Ausbau der Justiz, für die Stärkung der Justiz doch unterstützen sollen. Ja. Das werden wir auch tun, wenn es darum geht, mehr Richter einzustellen und Richterinnen, aber natürlich, wenn es darum geht, die Strafjustiz zu stärken. Hm. Die werden natürlich nicht die Verwaltungsgerichte vor allem im Ausländerrecht mit ihren Widerspruchsrechten stärken. Hm. Die wollen sie kappen. Die wollen sie kassieren. Mhm. Aber wenn es darum geht, mehr Strafrichter, da wären die dafür. Die werden natürlich im Einzelnen diskutieren, was in den Texten drin steht. Mhm. Es gibt noch andere Abgeordnete des Makrolagers. Es gibt jetzt eine Abgeordnete aus dem Raum Paris, aus Boulogne-Billancourt, westlich von Paris, die auch Vorstandsmitglied im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, die am Montagabend erklärte, wir werden uns die Stimmen des RN in der Nationalversammlung holen. Also wir werden die zur Zustimmung bewegen. Ja. Also das ist, sagen wir mal, noch wesentlich beunruhigender, dass hier durchaus ins Auge gefasst wird, Mehrheiten zu bilden. Das wird ja künftig voraussichtlich wechselnde Mehrheiten im Parlament geben. Aber das ins Auge gefasst wird, durch die Mehrheiten mit der extremen Rechten unter Einschluss der extremen Rechten zu bilden.
Das deutete sich für mich jetzt in diesem Gespräch schon an der Stelle, wo du gesagt hast, dass das Macron-Lager dort keine Empfehlung für die grüne Oppositionelle gegeben hat.
Ja.
Das ist tatsächlich ein beunruhigendes Zeichen.
Ja.
Und damit kommen wir dann auch schon, oder sind wir auch schon, in dem, was du vermutest, was jetzt aus dem Wahlergebnis folgen wird.
Wechselnde Mehrheiten, wie erwähnt, regieren mit wechselnden Mehrheiten. Es zeichnet sich ab, dass zumindest Teile des Regierungslagers bereit sind, bis zum rechten Rand zu gehen. Das hat auch damit zu tun, dass sie sagen, okay, wenn wir bis zu den Konservativen gehen, also LR, dann würde das rechnerisch für die Mehrheit reichen. Also wenn konsequent alle Abgeordneten des Regierungslagers und der Republikaner, also der stärksten konservativen Partei, zusammen abstimmen würden, würde es rechnerisch für die absolute Mehrheit reichen. Keine sehr stark ausgebaute, keine komfortable, aber für die Mehrheit. Also das Regierungslager 245 Sitze, die Republikaner haben ca. 60. Das wären 306 Sitze, die absolute Mehrheit liegt bei 289. Sie legen also 15, 16 Sitze über der absoluten Mehrheit. 16, 17 Sitze über der absoluten Mehrheit. Das reicht natürlich, wenn eine Gruppe von Abgeordneten ausschert, damit es keine absolute Mehrheit mehr gibt. Nun sind aber ja die Konservativen gespalten. Bei der Abstimmung über die Präsidentschaftskandidatur der Konservativen am 4. Dezember 2021 haben zwei Blöcke, 61%, 41% Block. Der 40% Block, also dessen Kandidat für die Kandidatur zur Präsidentschaft 39,5% erhielt, dieser 40% Block steht nahe an der extremen Rechten. Das heißt, wenn es jetzt Streitthemen gibt, wo von rechts her Druck gemacht und Opposition aufgebaut wird, dann könnte das Regierungslager immer sagen, okay, da droht uns die Hälfte der Republikaner wegzubrechen. Und wenn die Hälfte wegbricht, haben sie schon keine Mehrheit mehr. Mhm. Weil die Hälfte von 60 wären 30, aber wenn 30 konservative Abgeordnete einem Regierungsvorhaben zustimmen, dann ergebe das 245 plus 30, also 275. Das läge unter der Schwelle zur absoluten Mehrheit, die, wie erwähnt, bei 289 liegt. Das heißt, die sagen sich, okay, wenn, dann müssen wir ein Kontinuum bis zur extremen Rechten bilden, weil dann werden die Konservativen nicht gespalten sein, weil die Konservativen werden nicht von rechts opponieren, wenn die extreme Rechte selber dafür stimmen. Das heißt, es ist zu befürchten, dass bei Texten zu innerer Sicherheit, zu Justizpolitik, zu Ausländerpolitik versucht wird, in der Richtung Mehrheiten zu bilden, vor allem dann, wenn die Linke nicht mitstimmt.
Wirft die Frage auf, was passiert an sozialen Kämpfen, an nicht-parlamentarischen, an außerparlamentarischen Kämpfen?
Das wird sich zeigen müssen. Also natürlich ist das Abschneiden, das relativ gut, nicht absolut gut, aber das relativ gute Abschneiden der Linken in gewisser Weise eine Ermutigung. Ich meine, jemand wie Rachel Keke, die also damals als Einwanderin, inzwischen eingebürgerte Französin, die 22 Monate lang den Hotelstreik, also den Streik der Zimmerfrauen, der Putzfrauen in den Hotels anführte, dass die jetzt zum Beispiel zur Abgeordnete gewählt wurde, gegen eine Vertreterin des Macron-Lagers, das ermutigt natürlich soziale Kämpfe, weil es solche Galionsfiguren gibt. Aber woran sich Widerspruch entzündet, wird abzuwarten bleiben. Also klar, was das Macron-Lager und die Konservativen stark favorisieren und powern möchten, ist eine regressive Rentenreform, also die Anhebung des Rentenalters auf mindestens 65, wo aber sowohl der RM aus ihm eigenen Gründen, die mit seiner sozialen Demagogie zusammenhängen, als auch die Linke dagegen opponieren werden.
Die Abgeordnete, die du gerade genannt hast, die Streik kommt die aus dem südlichen Frankreich?
Nein, die wurde im Umland von Paris, in der Nähe von Créteil gewählt, also im südöstlichen Umland von Paris. Kommt ursprünglich aus etwas südlicher als Südfrankreich, nämlich aus der Côte d'Ivoire, also aus der Elfenbeinküste in Westafrika, aber der Streik war im Raum Paris.
Da kommen die Banlieues ins Spiel, aber glaube, deine Zeit reicht dafür heute nicht mehr, oder?
Ja, da wird es zeitlich eng. Wie viel Uhr haben wir denn da? Ich Telefon an die Uhr halte. Kann ich
hier nicht. Sagt die Uhr 13.07 Uhr.
Ja, dann muss ich so langsam, aber eine Frage können wir noch stellen.
Es stellt sich so ein bisschen die Frage, wie wir wissen ja, dass in den Banlieues immer wieder große Riots ausgebrochen sind. Deswegen jetzt, wenn ich tatsächlich zum ersten Mal von dieser Streikbewegung höre, werde ich hellhörig. Mhm. Und die andere Frage ist, im südlichen Frankreich, in Marseille zum Beispiel, und in den umliegenden Orten gab es eine starke Bastion der Front National. Wie haben sich diese beiden Momente entwickelt im Kontext des Wahlkampfes?
Südfrankreich ist immer noch, also alles, was mittelmeernah ist, will sehr stark extrem rechts. Mhm. Die extreme Rechte, also die Abgeordnete, die jetzt durchbekamen, das sind ja 89 Abgeordnete des Rassemblement National, die wurden zum Teil in diesen Krisenzonen in Ost- und Nordostfrankreich gewählt und zum anderen Teil am Mittelmeerrand. Das ist ein anderes Publikum. Am Mittelmeerufer sind keine Arbeiterwähler, Wählerinnen, sondern das ist eine Mischung aus früheren Algeriensiedlern und Rentnern im französischen Sonnengürtel. Alles, was unmittelbar ans Mittelmeer angrenzt, alle Bezirke, die direkten Meerzugang am Mittelmeer haben, wählten überdurchschnittlich extrem rechts und sind meistens sogar durch RN-Abgeordnete jetzt im Parlament vertreten. Und alles, was südfranzösisches Hinterland ist, wählte eher links.
Und die Banlieues?
Zum Großteil gar nicht und wenn, dann eher links. Also die Pariser Banlieues, zum Beispiel Saint-Saint-Denis, das ist die Trabantenstation nördlich, nordöstlich und östlich von Paris, der ärmste französische Bezirk überhaupt. Dieser Bezirk wird ausschließlich durch NUPES-Abgeordnete, also Abgeordnete des Bündnisses von Mélenchon im Parlament vertreten. Es gibt so Bezirke, die politisch mit nur einer Farbe vertreten sind. Es gibt 4 von 100 Bezirken, die nur durch rechtsextreme Abgeordnete vertreten sind. Das sind 2 am Mittelmeerufer, der Bezirk von Perpignan und der von Carcassonne. Die Saint-Saint-Denis umgekehrt wird nur durch linke Abgeordnete vertreten. Aber das ist auch das Departement mit der niedrigsten Wahlbeteiligung von zwischen 20% und 30%. Also die Leute stimmen zum Großteil gar nicht und wenn, dann nichts.
Fazit von dieser weit entfernten Stelle aus, die sozialökonomische und die sozialökologische Situation zu politisieren, gelingt der Linken nicht so wirklich, oder?
Also es ist ja kein absoluter, aber doch ein relativer Erfolg, den die Linke da erzielt hat. Allerdings auch aufgrund des Faktors Einheit. Also im Januar, Februar hätten noch alle gedacht, die Linke kommt völlig zersplittert über die Ziellinie. Und im Februar sah es so aus, Mélenchon als stärkster Linkskandidat bekommt 8-9% bei der Präsidentschaftswahl. Der Rest splittert sich auf. Ein bisschen Grüne, ein bisschen KP, ein bisschen Sozialdemokratie im 2-3%-Bereich. Und die kommen alle nicht aus den Hufen. Und da tut sich nichts, da gibt es keine Dynamik, es ist alles nur zum Haare ausraufen und zu verzweifeln. Und die Tatsache, dass da ein bisschen Einheit reingebracht wurde, das hat viele Wähler und Wählerinnen nochmal motiviert. Insofern, wobei natürlich das so ein gewisser Hoffnungsschub gleichzeitig einer ist, der die Hoffnung sehr parlamentarisiert. Also auf Wahlen lenkt, das wird sich jetzt wiederum nochmal in sozialen Kämpfen umsetzen müssen. Wie gesagt, das ist zum Teil miteinander verzahnt, weil es gibt Galionsfiguren aus den sozialen Bewegungen, die für die NUPES kandidierten oder auch gewählt wurden auf ihren Listen. Spitzenkandidaturen haben wir übrigens keine, wenn es keine Landeslisten gibt, sondern es gibt Kandidaturen in jedem einzelnen Wahlkreis, wo dann im Wahlkreis die Mehrheit entscheidet. Also es ist sozusagen wie wenn es nur die Erststimme gäbe in Deutschland. Es gibt keine Zweitstimme. Insofern gibt es auch keine Listen, insofern gibt es keine Spitzenkandidatur. Aber unter den im deutschen Muster gesprochen Erststimmenkandidaten und Kandidaten waren einige, die ein Profil aus sozialen Bewegungen haben. Insofern kann es ineinandergreifen, aber es wird sich jetzt erweisen müssen. Zukunftsprognosen sind immer schwierig.
Ja.
Dann sind wir in 3 Monaten da, um zu erklären, warum es doch anders kann.
Ja. Okay, Bernhard, vielen Dank. Ja, ich glaube, wir haben viele Details. Ja, ja. Wir haben, glaube ich, eine ganze Anzahl von detaillierten Informationen auch zusammentragen können. Ja. Und schauen mal gespannt auf die Perspektive des Ganzen.
Jo, gern geschehen.
Eine gute Zeit in Paris und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Bernhard. Wir sprachen mit Bernhard Schmid über einige Schlussfolgerungen, einige Daten etc. Der französischen Parlamentswahl und werden einen weiteren Beitrag dazu von Radio Korax gleich noch hören.